Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen bei dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. Der Wochenspruch über der neuen Woche steht im Lukas-Evangelium im 12. Kapitel. Aus diesem Kapitel stammt auch die Predigt, die wir gleich hören, aber etwas später. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und da ich schon manchmal am Ewigkeitssonntag hier die Liturgie gemacht habe, werde ich auch nicht müde, das Gleiche zu wiederholen. Wenn man im alten Israel schnell laufen wollte, da musste man sein Obergewand hochziehen und mit dem Gürtel festbinden. Und dann hatte man Beinfreiheit. Und dann rannte man los. Und wenn Jesus wiederkommt, dürfen wir losrennen. Lasst eure Lenden umgürtet sein und vergesst nicht, dass das Licht brennt. Herzlich willkommen in diesem Gottesdienst am Ewigkeitssonntag. Das ist ja ein eigenartiger Tag. Und das wird auch im Namen deutlich. Die einen sagen Totensonntag und die anderen sagen Ewigkeitssonntag. Da gibt es so zwei Seiten in dem Ganzen. Viele Menschen gehen heute auf die Friedhöfe und denken an die Menschen, die verstorben sind. Da ist bei vielen Trauer im Herzen. Erinnerungen an Menschen, mit denen man ein Stück Weg gegangen ist, deren Lachen wir nicht mehr hören, mit denen wir nicht mehr diskutieren können und mit denen wir uns auch nicht mehr streiten können. Aber wir denken an diese Menschen. Das ist das eine. Und das andere ist die Sehnsucht danach, eines Tages in der Ewigkeit bei Gott zu sein. Ihn zu sehen, nicht mehr nur zu glauben und oft zu zweifeln. In der Kirche heißt dieser Sonntag tatsächlich Ewigkeitssonntag. Und ich lade Sie ein, das auch einzuüben, dass wir sagen Ewigkeitssonntag, wir gehen auf unseren Herrn zu und er kommt uns entgegen. Ich freue mich, dass heute Thomas Simmank die Predigt hält. Heidi Bechtloff wird mit uns beten und ich darf sie durch diesen Gottesdienst leiten und ich freue mich über alle Begleitung, musikalisch und technisch, die uns hilft, dass dieser Gottesdienst schön wird. Jetzt frage ich mal, hat jemand an diesem Ewigkeitssonntag Geburtstag? 26.11. Dann wollen wir miteinander eine Zeit haben, in der wir Gott anbeten, ihm die Ehre geben, denn er ist der wahre Morgenstern. Mit diesem Lied beginnen wir.
Thank you. Verse aus dem 46. Psalm vorlesen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den größten Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes feinlustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch eine Zerstörung anrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Ich möchte mit uns beten. Stark ist meines Jesu Hand, und er wird mich ewig fassen, hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht, das ist meine Zuversicht. Ja, lieber Vater, dafür danken wir, dass deine starke Hand uns niemals loslässt. Heute am Ewigkeitssonntag denken wir in besonderer Weise an unsere Verstorbenen. Dieser Tag erinnert uns aber auch daran, dass wir einmal sterben müssen. Aber du, Gott, schenkst uns die Hoffnung auf ein ewiges Leben bei dir. Aber das kann sich kein Mensch selbst verdienen. Vergebung der Schuld, ewiges Leben, eine Heimat bei dir, Gott, im Himmel. All das sind Geschenke, die du, Vater, uns mit Jesus anbietest. Das, was uns von Gott trennt, unsere bewusste oder unbewusste Gleichgültigkeit Gott gegenüber, unser Versagen und unsere Schuld, die Missachtung und Ablehnung deiner Maßstäbe, Gott, hat Jesus auf sich genommen. Er starb aus Liebe zu uns. Dafür danken wir dir ganz herzlich. Darum liegt in Jesus unsere ganze Hoffnung und Zuversicht, dass nichts und niemand mehr uns den Himmel rauben kann. Gütiger Gott, heute geht unser Kirchenjahr zu Ende. Wir haben die verschiedensten Gottesdienste miteinander gefeiert. Viele Veranstaltungen, Bibelstunden, Mitarbeiterwochenende. Wir haben die verschiedenen Hauskreise und vieles mehr. Du warst bei uns mit deinem Heiligen Geist. Danke. Vergib, wo wir nicht so gehandelt haben, wie du es von uns erwartet hast. Wir wollen das Jahr in deine Hände zurücklegen. Da ist es gut aufgehoben. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat, und niemals sterben. Gott in der Höhe sei Preis und Ehre.
Die Lesung, passend zur Predigt, steht heute in 1. Mose 39 in den Versen 1 bis 9. Josef wurde hinab nach Ägypten geführt und Potiphar, ein ägyptischer Mann des Pharao Kämmerer und Oberster der Leibwache, kaufte ihn von den Ismaelitern, die ihn hinabgebracht hatten. Auf gut Deutsch, da ging ein Mann in die Sklaverei. Und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Und er war in seines Herrn des Ägypters Hause. Und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war, denn alles, was er tat, das ließ der Herr in seiner Hand glücken, sodass er Gnade fand vor seinem Herrn und sein Diener wurde. Der setzte ihn über sein Haus und alles, was er hatte, tat er unter seine Hände. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr des Ägypters Haus um Josefs willen. Und es war lauter Segen des Herrn in allem, was er hatte, zu Hause und auf dem Felde. Darum ließ er alles unter Josefs Händen, was er hatte, und kümmerte sich, da er ihn hatte, um nichts außer um das, was er aß und trank. Und Josef war schön an Gestalt und hübsch von Angesicht. Und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach: Lege dich zu mir. Josef weigerte sich aber und sprach zu ihr: Siehe, mein Herr kümmert sich, da er mich hat, um nichts, was im Hause ist. Und alles, was er hat, das hat er unter meine Hände getan. Er ist in diesem Hause nicht größer als ich. Und er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Gottes Wort ist Licht auf unserem Weg. Halleluja. Wir wollen gemeinsam unseren Glauben bekennen und wer kann, möge bitte aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Zum ersten Mal, glaube ich, seitdem ich hier Liturgie mache, ist es mir passiert, dass wir keine Abkündigung bekommen haben. Sonst kommen die immer ganz ordentlich vom Gemeindeamt. Ich weiß nicht, vielleicht ist jemand krank geworden. Ich habe mir das jetzt ein bisschen mühsam zurechtgestoppelt, aber wir kriegen das irgendwie hin. Also im Kollektenbuch habe ich nachgeguckt und letzte Woche sind unglaublich viele Euros zusammengekommen. 750 Euro. Das ist wirklich eine hohe Summe und ich sage auch nicht, dass wir das heute toppen können. Nein, aber das ist ein großes Geschenk und ich freue mich und ich denke, es wird gut verwendet. Heute sammeln wir in der Eingangskollekte für die Diakonie unserer Gemeinde. Menschen ganz schnell, ganz unkompliziert zu helfen. Das ist das Anliegen unserer Diakonie. Und es gibt Menschen, die brauchen unsere Hilfe, ganz nötig. Dafür sammeln wir und am Ausgang wird für die evangelische Altenhilfe gesorgt. Da habe ich jetzt nicht rausgekriegt im Rheinland oder landesweit, aber Altenhilfe ist wichtig. Letzte Woche haben wir für die Seniorenarbeit gesammelt, Altenhilfe für die Ausbildung auch von Menschen in der Altenhilfe. Das ist ein wichtiges Anliegen. Machen Sie Ihr Portemonnaie weit auf. Jetzt singen wir miteinander Wir warten dein, o Gottes Sohn, 152 und sammeln dabei ein.
Ich bete. Gott, unser Herr, wir bitten dich, gib uns offene Ohren und Herzen, um auf dein Wort zu hören und von dir zu lernen. Gib mir die richtigen Worte, um dein Wort gut auszulegen. Amen. Heute feiern wir den Ewigkeitssonntag. Hildegard hat es eben schon angesprochen, Ewigkeitssonntag oder Totensonntag, der letzte Sonntag im Kirchenjahr, bevor es dann kommende Woche losgeht mit der Adventszeit. Dieses Jahr übrigens die kürzestmögliche Adventszeit. Diese letzten Sonntage des Kirchenjahres, auch die vergangenen zwei, die nutzen wir, um über den Tod und alles, was danach kommt, nachzudenken. Wir erinnern uns an Menschen, die verstorben sind. Deswegen findet heute parallel eben auch der Gottesdienst auf dem Friedhof Norrenberg statt. Und neben dem Totengedenken machen wir uns Gedanken über die letzten Dinge, über das Wiederkommen Jesu, über das sogenannte jüngste Gericht, über das ewige Leben. Das sind ja alles Themen, die wir gerne so ein bisschen zurückstellen. Ich glaube, als christliche Gemeinden beschäftigen wir uns eigentlich lieber mit dem Hier und Jetzt. Wie können wir unsere Gottesdienste gestalten? Wie können wir neue Mitglieder gewinnen? Wie soll für uns als Christen unser Alltag aussehen? Über das Jenseits und das Leben nach dem Tod zu sprechen, das, also mir geht es zumindest so, das fällt mir öfter schwer. Irgendwie wirkt das schnell weltfremd oder esoterisch. Man will sich ja auch nicht auf eine Ebene begeben mit Sekten und so seltsamen Gruppierungen. Die haben ja mit Vorliebe immer dieses Thema Endzeit, alles, was da am Ende passiert, darüber predigen die liebend gerne und kennen sich da bestens aus. Aber es wäre falsch, diese Themen zu verdrängen, zu vergessen. Schließlich sind das die Punkte, die uns als Christen zu einer Glaubensgemeinschaft machen. Ohne den Glauben an die jenseitige Welt, an das ewige Leben, wären wir eigentlich nichts anderes als so eine Art Jesus-Erinnerungs-Fanclub. Ja? Leute, die Jesus super finden, die finden, dass er ein großartiges Vorbild ist, so wie andere große Persönlichkeiten in der Geschichte, und die versuchen, nach seinem Vorbild zu leben. Aber das sind wir, aber wir sind mehr als das. Wir glauben, dass Jesus lebt, dass er in uns lebt und dass wir auch nach dem Tod mit ihm leben werden. Wir haben es eben, wenn Sie mir das nicht glauben, wir haben es eben gemeinsam bekannt. Ja. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und später dann, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Es steht mitten in unserem Glaubensbekenntnis. Dass diese Themen bei uns so eine wichtige Rolle spielen in unserem christlichen Glauben, das liegt daran, dass sie auch bei Jesus eine wichtige Rolle spielen, eine zentrale Rolle. In den vier Evangelien spricht Jesus immer wieder über das Jenseits. Man könnte die Verkündigung Jesu vielleicht so zusammenfassen. Jesus kündigt an, dass das Himmelreich, das Reich Gottes kommt auf die Erde, und er lehrt seine Jünger, wie sie sich auf dieses Reich vorbereiten können. Das heißt, wie sich ihr Glaube an das Himmelreich in ihrem diesseitigen Leben auswirken soll. Und damit ist eigentlich auch schon das Wichtigste darüber gesagt, wie die Bibel über die letzten Dinge spricht. Wenn die Bibel das macht, von den letzten Dingen reden, dann geht es eigentlich immer um das Hier und Jetzt. Wir sehen das bei den alttestamentlichen Propheten. Da wird ganz oft davon gesprochen, es kommt der große, schreckliche Tag des Herrn, wo Gott selbst erscheinen wird und die Völker richten wird. Aber dann folgt immer ein Bußruf, ein Aufruf, deswegen, weil dieser Tag kommt, kehrt jetzt um zu Gott, zerreißt eure Herzen und so weiter. Sie kennen das. Und im Neuen Testament haben wir ein ganzes Buch, die Offenbarung des Johannes, die sich um die letzten Dinge dreht, wo ganz viel erzählt wird, in vielen Bildern, was alles am Ende geschehen wird. Aber auch dieses Buch ist nicht dazu gedacht, uns genaue Informationen zu geben, wie es ablaufen wird, dass wir irgendwelche Fahrpläne erstellen können, sondern das Buch wurde geschrieben, um die Christen, die damaligen Leser dieses Buches und auch uns heute zu ermutigen, wenn wir in Schwierigkeiten sind, den Blick auf das Ende zu lenken und dadurch Ermutigung zu bekommen für das Hier und Jetzt. Das heißt, wenn wir als Christen über das Jenseits sprechen, dann immer mit Blick auf das Diesseits. Was wir über das Jenseits glauben, das beeinflusst, wie wir das was wir über das Jenseits glauben, beeinflusst, wie wir das Diesseits gestalten. So, lange Vorrede. Ich habe gesagt, dass Jesus viel über die letzten Dinge spricht. Und so ist es eben auch in unserem Predigttext heute. Dieser Predigttext kommt aus dem 12. Kapitel des Lukas-Evangeliums. In diesem Kapitel spricht Jesus ganz viel über das, was am Ende kommt, auf verschiedene Weise. Er benutzt verschiedene Bilder. Unter anderem ist da das Gleichnis von dem Bauer, dem reichen Bauer, der sich ganz viel Reichtümer ansammelt, der ein großes Silo baut und dann plötzlich stirbt, unerwartet. Und er hat nichts von all seinem Reichtum. Er hat sich so auf das Anhäufen von Getreide konzentriert, dass er ganz vergessen hat, worum es eigentlich geht im Leben. Er hat nicht an das Ende gedacht. Und dann kommen noch einige weitere Gleichnisse und dann gegen Ende des Kapitels, in den Versen 42 bis 48, erzählt Jesus ein Gleichnis, das ist unser Predigttext. Das lese ich mal vor, Sie können mitlesen an der Wand aus der Neuen Genfer Übersetzung. Darauf sagte der Herr Folgendes: Woran erkennt man denn einen treuen und klugen Verwalter? Angenommen, ein Herr überträgt einem seiner Diener die Verantwortung, der ganzen Dienerschaft zur gegebenen Zeit das Essen zuzuteilen. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist da der Diener zu preisen? Ich sage euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn jener Diener sich aber sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen, während er selbst schwelgt und prasst und sich volltrinkt, dann wird sein Herr an einem Tag kommen, an dem er ihn nicht erwartet, und zu einem Zeitpunkt, an dem er es nicht vermutet. Er wird den Diener in Stücke hauen lassen und ihm dasselbe losbereiten wie den Ungläubigen. Der Diener, der den Willen seines Herrn kennt und sich nicht auf sein Kommen vorbereitet und nicht tut, was sein Herr will, wird hart bestraft werden. Wer hingegen den Willen seines Herrn nicht kennt und etwas tut, was Strafe verdient, wird weniger hart bestraft werden. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert. Und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt. Dieses Gleichnis Jesu ist ein wenig schwer zu verstehen. Das liegt daran, dass es eigentlich gar nicht ein Gleichnis ist, sondern es sind zwei oder sogar drei in einem. Jesus erzählt verschiedene Möglichkeiten, wie die Dinge ablaufen könnten. Es ist so ein bisschen so wie in diesen Spielbüchern, die es in den 80ern und 90ern gab, wo eine Geschichte erzählt wird, ein Abenteuer, und dann hat man als Leser immer die Möglichkeit, einen bestimmten Weg zu verfolgen. Dann heißt es, der Protagonist kommt jetzt in einen Raum und da sind drei Türen, soll er jetzt die linke öffnen oder die mittlere oder die rechte, und dann, wenn er die linke öffnet, geht es auf Seite 35 weiter und bei der mittleren Tür auf Seite 48, und so kann man sich seine eigene Geschichte zusammenstellen. So ein bisschen verstehe ich auch dieses Gleichnis. Schauen wir uns das mal an. Die Situation, um die es geht, ist eigentlich eine ganz normale. Das war für die Zuhörer Jesu Alltag. Es geht um einen Hausherrn, der reich ist und eine große Zahl an Dienern hat. Das konnten im Römischen Reich damals Freie sein, meistens waren es Sklaven. Sie waren ganz dem Hausherrn unterstellt, sie gehörten ihm sogar, sie waren sein Eigentum. Aber trotzdem konnten sie innerhalb des Haushalts wichtige Rollen übernehmen, aufsteigen, an hohen Positionen stehen. Und so ist es auch in diesem Gleichnis. Der Herr überträgt einem seiner Diener die Verantwortung über all die anderen Diener, über die anderen Sklaven. Er bekommt die Aufgabe, den anderen Sklaven zur rechten Zeit ihren Lohn zuzuteilen, und zwar in Form von Essensrationen. Und der Hausherr in dem Gleichnis ist dann zwischenzeitlich abwesend. Es wird nicht gesagt, wo, der könnte auf einer Geschäftsreise sein, vielleicht bei einer ausgedehnten Hochzeitsfeier bei der Verwandtschaft. Und hier in den ersten drei Versen haben wir jetzt sozusagen die Variante A, ja, also Seite 35. Wie könnte der oberste Sklave jetzt mit seiner neu gewonnenen Verantwortung umgehen? Jesus sagt, Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist da der Diener zu preisen? Ich sage euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Dieser erste Diener macht also alles richtig. Er erfüllt die Anweisungen seines Hausherrn, auch in dessen Abwesenheit, und er erweist sich damit als treu und klug. Und klug ist hier nicht so sehr im Sinn von Intelligenz, also es geht jetzt nicht darum, dass der super rechnen kann, wie viele Kartoffeln jeder einzelne Sklave bekommt, sondern das ist mehr im Sinn von der Weisheit zu verstehen, von der das Alte Testament auch viel spricht. Also er ist jemand, der weiß, wie man ein gutes, ein gelingendes Leben führt, das auch Gott gefällt und der entsprechend selber lebt. Der Sklave ist also klug oder weise, eben auch, weil er die Aufgaben seines Herrn treu und zuverlässig erfüllt. Und es hat positive Folgen für ihn. Der Herr gibt ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz. Er macht ihn zum Hausverwalter des ganzen Haushalts, also nicht nur der Sklaven, was er vorher zu tun hatte, sondern auch aller anderen Verwaltungsfragen. In der Lesung vorher haben wir eine Geschichte aus 1. Mose 39 gehört, die das, glaube ich, ganz schön illustriert, wie jemand so ein guter Verwalter sein kann. Da kommt der Josef als Sklave nach Ägypten in ein fremdes Land, landet da in einem Haushalt eines wichtigen Staatsbeamten und er steigt ganz schnell auf, weil er die Aufgaben, die er bekommt, treu erfüllt, weil er sich klug verhält. Und am Ende heißt es, Potiphar, also der Hausherr, übergab ihm sogar die Aufsicht über sein Hauswesen und vertraute ihm die Verwaltung seines ganzen Besitzes an. Und Josef sagt, nichts hat mir der Potiphar vorenthalten, außer dich, seine Frau. Sie wissen wahrscheinlich, dass die Geschichte dann nicht ohne Schwierigkeiten weitergeht, aber ich glaube, es illustriert sehr schön, was einen Hausverwalter ausmacht, auf den sich der Hausherr zu 100% verlassen kann. Jetzt gibt es aber auch eine andere Möglichkeit, eine zweite Möglichkeit, die Variante B in Versen 45 und 46. Wenn jener Diener sich aber sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und anfängt die Knechte und Mägde zu schlagen, während er selbst schwelgt und prasst und sich volltrinkt, dann wird sein Herr an einem Tag kommen, an dem er ihn nicht erwartet und zu einem Zeitpunkt, an dem er es nicht vermutet und er wird den Diener in Stücke hauen lassen und ihm dasselbe losbereiten wie den Ungläubigen. Dieser Diener ist das genaue Gegenteil des ersten Dieners. Er ist nicht treu, sondern unzuverlässig. Und damit ist er auch nicht klug. Denn wie es für ihn endet, das sehen wir ja. Was läuft hier schief? Es sind zwei Sachen. Erstens natürlich, dass der Diener überhaupt auf dumme Ideen kommt. In einer idealen Welt würde der Diener immer tun, was der Herr aufträgt, aber wir wissen, dass die Wirklichkeit anders aussieht. Und zweitens kommt dazu, dass der Herr eben außer Haus ist. Der Sklave hat niemanden, der ihm auf die Finger schaut bei seiner Arbeit. Und so fühlt er sich frei, zu tun und zu lassen, was er will. Aber er wird überrascht. Der Herr kommt an einem Tag zurück, an dem er es nicht erwartet hat, und er ertappt ihn in flagranti. Ich habe in meiner Studienzeit, das war noch in Hessen damals, habe ich mal ein paar Monate bei einer großen Fastfood-Kette gearbeitet. Ich nenne keine Namen. Es war ein ziemlicher Knochenjob. Ich könnte da viel drüber erzählen, auch viel Negatives, insbesondere über die Arbeitsbedingungen. Aber ich habe in der Zeit etwas Positives festgestellt, und zwar, dass wir uns so gut es ging an die Hygienebestimmungen gehalten haben. Ja, man denkt ja gerne mal so Fast Food, alles dreckig und so. Und Qualität des Essens ist natürlich, sage ich jetzt nichts drüber, aber von der Hygiene her war das wirklich in Ordnung. Wir haben darauf geachtet, dass sich die Mitarbeiter die Hände desinfizieren, dass wir so Hauben tragen. Wir haben die Lebensmittel ordentlich gelagert, alles gekühlt und schön trocken und so weiter. Warum haben wir das gemacht? Die Restaurantkette Die hätte bestimmt auch damit leben können, wenn man es nicht so genau genommen hätte. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass die moralisch da so genau genommen hätten. Und die hätten gerne hier und da noch ein bisschen was eingespart bei der Hygiene. Aber der Grund, warum trotzdem darauf geachtet wurde, dass wir uns alle an die Regeln halten, der ist ganz einfach der. Es gibt in Deutschland die sogenannte Lebensmittelüberwachung. Das ist geregelt im Lebensmittelbedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch. LBFG, habe ich gestern noch gegoogelt. Diese Überwachung wird in der Regel von den Landesumweltministerien übernommen und praktisch, das wissen Sie, geschieht das durch unangekündigte Kontrollen. Als Restaurantbesitzer muss ich also jederzeit damit rechnen, dass plötzlich die Lebensmittelkontrolleure vor der Tür stehen. Und wenn man bis dahin im SIF das Essen zubereitet hat, dann kann man auch nicht mehr schnell alles in Ordnung bringen, wenn die Leute vor der Tür stehen. Da hilft es dann nicht mehr, wenn man noch schnell über die Oberflächen wischt, noch schnell die Tomaten wegpackt an den Ort, wo sie hingehören. Das ist dann zu spät. Der einzige Schutz vor dieser Kontrolle ist, dass man jederzeit darauf vorbereitet ist. Mit anderen Worten, dass die Küche also immer in dem Zustand ist, der im Lebensmittelbedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetz vorgeschrieben ist. Der Sklave in der Beispielgeschichte, der hält sich nicht an die Regeln. Stattdessen misshandelt er seine Untergebenen und lässt es sich selbst gut gehen. Er hat das Prinzip der unangekündigten Kontrolle nicht verstanden. Und die Strafe fällt sehr schwer aus. Er wird in Stücke gehauen. Schön ist das nicht. Aber entsprechend der Zeit, in der Jesus spricht, ist das die angemessene Strafe für dieses Verhalten. Und jetzt gibt es neben diesem treuen und klugen Verwalter und dem Gegenteil von ihm, gibt es noch eine dritte Variante, die Jesus noch kurz anspricht in Vers 47 und 48. Der Diener, der den Willen seines Herrn kennt und sich nicht auf sein Kommen vorbereitet und nicht tut, was sein Herr will, wird hart bestraft werden. Das ist jetzt also dieser Böse. Wer hingegen den Willen seines Herrn nicht kennt und etwas tut, was Strafe verdient, wird weniger hart bestraft werden. Es gibt also zwischen dem treuen und dem untreuen Hausverwalter noch die Möglichkeit eines Dieners, der die Anweisungen des Herrn auch nicht befolgt, aber nicht aus bösem Willen, sondern aus Unwissenheit. Er weiß nicht, was der Herr möchte, ob dahinter jetzt ein Missverständnis steht oder der Herr aus irgendeinem Grund nicht die Gelegenheit hatte, den Sklaven Anweisungen zu geben. Das lässt Jesus offen. Das ist auch irrelevant. Es geht hier nur um die angemessene Strafe. Und dazu sagt Jesus, auch dieser Diener wird beurteilt, wird gerichtet, aber die Strafe fällt im Vergleich zu der anderen nur leicht aus. Damit haben wir also diese drei Möglichkeiten gesehen, die Jesus hier vorstellt. Ein Hausverwalter kann seinem Herrn zuverlässig dienen und dafür belohnt werden. Oder er kann tun, was er selbst will, was er für lustig hält und die Strafe kassieren. Oder er begeht einen Fehler aus Unwissenheit und kriegt nur eine leichte Strafe. Jetzt bleibt aber die Frage, warum erzählt Jesus das alles? Was bedeutet dieses Dreifachgleichnis? Das wird ein wenig klarer, wenn wir den Zusammenhang kennen. Jesus hat davor schon ein ganz ähnliches Gleichnis erzählt, wo es auch um einen Herrn geht, der unerwartet zu den Dienern zurückkehrt. Und darauf stellt Petrus in Vers 41 eine Frage. Herr, meinst du mit diesem Vergleich nur uns oder auch alle anderen? Petrus möchte wissen, an wen sich Jesus hier richtet, um wen es eigentlich geht. Nur an die 12 Jünger, zu denen Petrus gehört? Oder an die große Menschenmenge, es heißt am Anfang von dem Kapitel, Tausende von Leuten, die zu Jesus kamen und ihm zuhörten. Und dann erzählt Jesus das Gleichnis. Das heißt, Jesus gibt keine direkte Antwort, sondern er fängt an, von dem treuen und dem untreuen Hausverwalter zu erzählen. Aber damit wird klar, der Herr in dem Gleichnis steht sinnbildlich für Jesus. Und die Sklaven, die ihm dienen, das sind wir. Das sind seine Jünger, seine Gemeinde. Das klingt natürlich harsch, wenn wir von uns als Sklaven Jesu sprechen. Vielleicht ist das Wort Diener etwas angenehmer. Man kann beides übersetzen. Aber so oder so nimmt das Neue Testament häufig dieses Verhältnis von Herr und Sklave als Bild für Jesus und die Gemeinde. Und es eignet sich deshalb, weil es ganz deutlich macht, dass wir Jesus unterstellt sind und mehr noch, dass wir Jesus ganz gehören. Jesus sagt also, wir alle, die zu ihm gehören, haben von ihm Anweisungen bekommen. Er hat uns seinen Willen gesagt. Wir sollen einander dienen, so wie der Sklave in dem Gleichnis dafür eingesetzt wird, für die anderen Sklaven da zu sein. Und jetzt können wir entweder treu sein, diese Aufgabe treu verwalten, oder wir vergessen, mit wem wir es zu tun haben. Und dann stehen wir dumm da, wenn Jesus eines Tages wiederkommt. Damit sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn die Bibel über das Ende spricht, in diesem Fall über den Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt, dann tut sie das, damit es bei uns Konsequenzen für das Hier und Jetzt hat. Wir sollten so leben, dass wir unser Handeln vor Jesus verantworten können, wenn er wiederkommt. Jesus nimmt uns mit diesem Gleichnis in die Pflicht. Die Frage des Petrus wird übrigens am Ende beantwortet mit dieser Abstufung. Wem viel anvertraut ist, von dem wird auch umso mehr gefordert werden. Das heißt, was Jesus erzählt, das gilt für alle, für die Jünger, auch für die anderen Zuhörer, die eher so Gelegenheitszuhörer sind. Jesus gibt uns unterschiedliche Aufgaben, unterschiedlich große Verantwortung. Es gibt Leute, die in der Gemeinde für die Leitung berufen sind. Es gibt Leute, die das nicht tun. Und so wie unsere Gaben, unsere Verantwortung unterschiedlich sind, so werden sie auch unterschiedlich genau beurteilt am Ende. Heißt das jetzt alles, dass unsere Motivation bei unserem Dienst für Jesus eigentlich die Angst ist? Halten wir uns nur an die Gebote Jesu, damit er uns nicht bestraft, damit er uns nicht in Stücke haut, wie es hier heißt? Vermeiden wir die Sünde nur, weil wir Angst haben, von Gott erwischt zu werden? Das wird uns Christen ja häufig vorgeworfen. Ja, ihr redet ja viel von Nächstenliebe, aber ihr macht das nur, weil ihr Angst vor der Hölle habt. Das wäre dann Glaube aus Druck, eine neue Art von Gesetzlichkeit. Das ist es nicht, was Jesus will. Denken wir nochmal an Josef als Diener bei Potiphar. Josef dient als Sklave diesem fremden Herrn treu. Er erfüllt die Aufgaben. Und es wird ganz deutlich in der Geschichte, Josef macht das nicht aus Angst. Nicht, weil er ja die ganze Zeit besorgt ist, dass er erwischt wird. Eigentlich möchte er diesen Dienst gar nicht tun, aber er muss ja. Nein, Josef ist ein weiser Mann. Er weiß, was gut und richtig ist. Er weiß, dass er in der Pflicht ist, als Sklave seinem Herrn zu dienen. Und deswegen tut er es, aus eigener Motivation. Und das Schöne ist, ihm wird große Verantwortung übertragen. Weil er das Richtige tut, bleibt er nicht ein einfacher, niedriger Sklave, sondern er wird über den ganzen Besitz des Potiphar eingesetzt. Es geht also um Verantwortung. Jesus ist nicht ein Sklaventreiber, der uns in seinen Dienst zwingt, dem wir mit Zähneklappern gehorchen müssen. Nein, Jesus hat uns, als er in den Himmel aufgefahren ist, eine ganz besondere Verantwortung gegeben, uns allen. Wir sind als Gemeinde sein Leib auf Erden, heißt es. Wir vertreten ihn, wir handeln in seinem Auftrag mit allem, was wir als Gemeinde, als Christen tun, bis er eines Tages wiederkommt. Und das ist eine große Verantwortung, aber es ist auch was sehr Motivierendes. Wenn mein Professor, für den ich arbeite, an der Hochschule mir eine Aufgabe überträgt, eine große Aufgabe, etwas, das eigentlich er selbst erledigen müsste, aber er hat vielleicht keine Zeit. Klar, dann steigt immer der Adrenalinspiegel. Ich verspüre einen gewissen Druck. Ich habe eine große Aufgabe, aber es ist für mich eine große Motivation und eine Ehre, zu sehen, er vertraut mir etwas an. Und ich versuche, das bestmöglich auszuführen, diese Aufgabe bestmöglich zu erfüllen, zu seiner Zufriedenheit und damit auch zu meiner Zufriedenheit. Oder wenn wir nochmal an die Lebensmittelüberwachung zurückdenken, wenn ich ein guter Restaurantbesitzer bin, dann halte ich mich eben an die Hygienevorschriften, nicht weil die Lebensmittelkontrolle kommen könnte, das auch, aber doch in erster Linie, weil ich das Anliegen habe, meine Aufgabe gut zu machen, gutes Essen anzubieten und die Gäste zufriedenzustellen. Jesus hat uns in seinen Dienst berufen. Er hat uns eine großartige Verantwortung übertragen. Also seien wir treue und kluge Verwalter Jesu. Amen.
Herzliche Einladung, jetzt gleich nicht ins Auto zu steigen oder zu Fuß nach Hause zu gehen, sondern ins Café Johannes zu kommen und dort Mittag zu essen. Und wer schon vorgekocht hat, kann es ja für morgen verwahren. Also herzliche Einladung zum Mittagessen im Café Johannes. Nächste Woche, erster Advent, haben wir Gottesdienst, wie immer 10.30 Uhr, aber mit der monatlichen Gewohnheit, dass es Abendmahl gibt. Herzliche Einladung. Am Samstag vor dem ersten Advent, da dürfen Sie auch kommen, 19.30 Uhr zum Konzert mit Exchange. Eckart, habt ihr das Video? Dann gucken wir uns das jetzt mal an. Ja, nächsten Samstag gibt's Plan B. Herzliche Einladung, hierher zu kommen. Dann, jetzt nach dem Gottesdienst, wahrscheinlich auch nächsten Sonntag, gibt es ein Angebot vom CVM Westbund. Da haben wir schon mal darauf hingewiesen. Aber die Regine sagt mal eben was dazu. Die Leute, die das selber sagen, bringen das viel besser rüber als ich.
Ja, wir vom CVM Westbund haben halt dieses Angebot, was ich letzte Woche schon vorgestellt habe, dass wir Bibellesen, Losungen, Neukirchner Kalender, darüber hinaus auch Bücher, DVDs bei uns bestellen könnt. Wir würden die dann, oder ich bringe die dann halt danach den Sonntag mit. Einige haben davon schon Gebrauch gemacht. Was ich letzte Woche vergessen habe zu sagen, wir bieten dieses Angebot bis zum 3. Advent einschließlich an. Am besten so einen Zettel ausfüllen, eben gerade den Namen draufschreiben, dann Artikelnummer und auch, was es halt ist, ob jetzt nur Losung. Und dann kommt danach die Woche, ist dann so ein Umschlag da, wo dann der Name draufsteht und was man bezahlen muss. Dies kann bei mir gemacht werden. Nächste Woche muss ich mich leider entschuldigen, da bin ich bei meinen Eltern im Siegerland, aber das wird dann bestimmt irgendjemand dann aus der Gemeinde eben übernehmen. Also herzliche Einladung, ihr braucht nicht in der Stadt und da irgendwo hektisch zu werden, das kann alles ganz entspannt nach dem Gottesdienst ausgefüllt werden.
Als ich gestern Nachmittag in der Stadt war, habe ich verstanden, was Regine sagt mit dem, es muss nicht hektisch werden. Ich habe noch nicht sowas erlebt. Ich gehe auch sonst nicht samstags nachmittags, aber es war unglaublich. Also man wird da richtig überrannt. Also bei Regine Sam bestellen. Wunderbar. Und dann haben wir natürlich, Heckinghausen ist ja berühmt dafür, dass wir immer mal etwas Besonderes haben. Das haben wir dieses Jahr mit dem Adventslädchen.
Hier seht ihr unser Adventslädchen. Das ist schon sehr, sehr gemütlich eingerichtet. Was ist das Adventslädchen? Ein interaktiver Adventskalender. Jeden Tag im Dezember vom 1. bis 24. öffnet das Adventslädchen seine Tür und lädt zu besonderen Veranstaltungen ein. Am 1.12. wird die Dörte aus Heckinghausen mit uns die Eröffnung machen. Am 2. wird der Uwe Greinberg mit seiner Frau ein musikalisches Angebot machen. Die Spannbreite ist ganz, ganz weit. Der Nikolaus kommt, es gibt Kindergeschichten, es gibt Bastelsachen, es gibt Chöre und Musiker. Herzliche Einladung, vorbeizukommen. Es gibt für jede Woche einen Wochenplan, den könnt ihr gleich bei mir am Tisch abholen. Da könnt ihr auch Tombola-Lose bekommen. Wir haben Preise im Wert von über 1.500 €, es lohnt sich also. Der Hauptpreis ist eine Ballonfahrt für zwei Personen. Das Tolle ist, der Erlös ist für die Flüchtlingsarbeit und wird von Bete wahrscheinlich verdoppelt. Es lohnt sich also nicht nur für euch, sondern auch für uns. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut. Es ist eine tolle Gelegenheit, Heckinghauser Leute kennenzulernen. Schon bei der Renoviererei sind wir mit so vielen Heckinghausern ins Gespräch gekommen und alle sagten, ach, so was Tolles macht die Kirche. Ich wollte ja immer schon mal herkommen. Kommen Sie und laden mit ein. Wir freuen uns und wir freuen uns auch, wenn ihr gleich zum Tisch kommt.
Ja, jetzt müssen wir noch verraten, wo das Lädchen ist.
Die erste Frage ist, sucht es? Nein, es ist in der Heckinghauser Straße 202, genau neben dem Spielsalon. Wie schon gesagt, kommt vorbei und schaut euch jetzt schon mal durchs Schaufenster an, wie schön es ist. Ja?
Also Heckinghauser Straße 202, wir machen uns auf die Suche und ich verspreche, wir werden fündig. Dann wollen wir aufstehen und miteinander Fürbitte halten. In der vergangenen Woche hatten wir eine Taufe. Getauft wurde Magdalena Sophie Gutland.
So.
Barmherziger Gott, wir danken dir für diesen Gottesdienst, für dein Wort. Du lässt uns aufatmen und schenkst uns immer wieder neue Kraft und Zeichen deiner Nähe. Wir möchten uns deinen guten Einfluss öffnen und nach deinem Willen fragen. Bei den vielen Aufgaben, die in der kommenden Woche auf uns zukommen, schenk uns Standhaftigkeit und Urteilsvermögen. Lass uns Oasen der Ruhe finden und neuen Mut, wenn wir erschöpft sind. In der vergangenen Woche hat sich Magdalena Sophia Gutland in unserer Gemeinde taufen lassen. Wir wollen sie dir anbefehlen und hilf doch, dass ihr Leben mit dir gelingt. Lieber Vater, wir danken dir für den Frieden und die Freiheit in unserem Land. Wir bitten dich um eine gute Regierung. In vielen Ländern werden Christen um ihres Glaubens willen verfolgt, gefoltert oder sogar getötet. Wir bitten dich für die vielen Menschen, die in den Kriegsgebieten ohne Hoffnung leben und um ihr Leben bangen. Herr, wir klagen dir alle Gewalt und den Terror unter den Menschen in der ganzen Welt leiden. Wir denken heute besonders an die Trauernden in Ägypten. Wir denken aber auch an die kranken, mühseligen und traurigen Menschen in unserer Gemeinde, die heute nicht hier sein können. Umgib sie mit deiner Liebe. Wir bitten dich für die Familien in unserer Gemeinde. In vielen Familien ist keine Liebe mehr. Da ist nur noch Hass. Wir bitten dich für die Väter und Mütter, die nicht mehr zur Ruhe kommen, weil sie mit ihrer Arbeit und ihren Aufgaben und die Erziehung ihrer Kinder an ihre Grenzen stoßen. Sei bei ihnen und hilf ihnen, dass sie mit deiner Kraft ihre Probleme lösen können. Wir bitten dich auch für alle Menschen hier in Heckinghausen, die ohne Hoffnung leben. Herr, wir danken dir für die Zusage, dass du uns niemals verlässt. Hilf uns, deine ausgestreckte Hand zu ergreifen und dir zu vertrauen. So wollen wir dir die neue Woche anbefehlen. Wir beten gemeinsam, wie du, Jesus, es uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich bitte für uns um Gottes Segen. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Amen. Sie können sich noch mal setzen und wir singen noch das Lied »Bis ans Ende der Welt«.